Ja, herzlich willkommen zur aktuellen Podcast-Folge. Heute habe ich mir zwei Experten zur neuen Sonderausstellung Magiana, ein Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan, geholt. Und zwar einmal Professor Dr. Schaumburg und einmal Professor Dr. Weiß.
Ja, mein Name ist Hanno Schaumburg. Ich war 30 Jahre lang Professor an der Technischen Universität Hamburg in Harburg. Und daher immer ein Nachbar dieses Institutes, dieses Museums. Im Laufe meiner dienstlichen Tätigkeit bei der Technischen Universität Hamburg habe ich viele Projekte durchgeführt in Zentralasien, darunter auch in Turkmenistan. Und da bin ich also durch einen großen Zufall eben auf einen Kleinod der Archäologie gestoßen und aus den entsprechenden Grabungen am Ort Gönüllüpé stammen auch die meisten der Objekte, die jetzt in dieser Ausstellung gezeigt werden. Im Grunde genommen war es ganz spannend, wie ich auf diese Ausgrabung gekommen bin. Ich habe ein Projekt durchgeführt, nicht nur in der Hauptstadt Aşgabat, sondern in einer benachbarten Stadt, Mari. Das war die frühere Hauptstadt von Turkmenistan. Und hatte dort ständige Treffen mit Professoren, aber auch mit Vertretern der Stadtverwaltung und anderen Kulturschaffenden. Und dort fiel einmal das Wort Saryanidi. Saryanidi ist ein in Zentralasien sehr bekannter Archäologe, dessen Namen ich auch schon vorher kannte. Und wenn Saryanidi eine Ausgrabung durchführt in der Nähe, dann ist das mit Sicherheit ein Grund, dort einmal hinzufahren. Und das habe ich dann auch sofort eingerichtet. Das war also alles so ein bisschen spannend. Wir brauchten dazu einen Jeep, der war nicht so ganz leicht aufzutreiben. Und dann brauchten wir auch einen Ortskundigen. Und naja, also am nächsten Morgen stand der Jeep da und er sagte, wir müssen früh aufstehen, weil das eine lange Fahrt ist bis zur Grabung und da wollen wir auch rechtzeitig zurückkommen. Und wir fuhren los, bloß an der nächsten Straßenecke hielt der Jeep schon wieder und wollte sich mal erkundigen, wo die Grabung eigentlich ist. Vorher hatte er angegeben, er kennt sich aus, aber stellte sich heraus, das war gar nicht der Fall. Und wir haben uns sozusagen durchgefragt, auch in der Wüste, dann jeder Schäfer, der dort anzutreffen war, wurde angesprochen, wo ist die Grabung. Gut, die haben wir dann letzten Endes gefunden. Und das war wirklich eine spannende Grabung. Ein Großteil dieser Stadt von Gönüllüpé war bereits freigelegt worden mit beachtlichen Ausmaßen. Und daneben war ein kleines Dorf errichtet für den Herrn Saryanidi und seine Mitarbeiter und auch die vielen Arbeiter, die auch an dieser Grabung beteiligt waren. Interessanterweise war das kleine Dorf für Herrn Saryanidi genauso aufgebaut wie die Gebäude aus der Grabung selber, 4000 Jahre alt. Denn die Technik, das waren Lehmziegel und Lehmziegel lassen sich sehr leicht herstellen. Man muss nur einfach den Boden nehmen, so wie er ist, ein bisschen feucht machen, in eine Form pressen, in die Sonne legen und die scheint dort reichlich. Und schon hat man getrocknete Lehmziegel und die eignen sich ganz hervorragend für Baumaßnahmen. Einmal ergab sich sogar so, dass sich einer beschwerte über die nicht so ganz angenehmen Gerüche in dem Plumpsklo, was es dort gab. Ja gut, und daraufhin sagte der Vorarbeiter, kein Problem. Nächsten Morgen, als wir wieder erschienen, war das alte Plumpsklo weg und ein neues war errichtet. Das Treffen mit Herrn Saryanidi war sehr spannend. Herr Saryanidi war damals knapp 80 Jahre alt, aber noch sehr aktiv und sehr engagiert. Und nach den üblichen Begrüßungszeremonien in seinem Zelt, was er hatte, zeigte er mir dann auch die Grabung und einen Großteil der Funde. Und das war nun absolut überwältigend. Das war also wesentlich mehr, als man sonst gewohnt war von anderen archäologischen Fundstätten. Und ja, das grenzt an eine Sensation und das war dem Herrn Saryanidi auch sehr bewusst. Im Grunde genommen ist diese Grabung relativ früh entdeckt worden, in den 70er Jahren. Aber die wirklichen sensationellen Funde kamen erst deutlich später und auch in der Zeit, als ich dort vor Ort war. Und das war also nur ganz klar, dass das eine außergewöhnliche Grabung ist. Und ich war also sehr beeindruckt, kam dann zurück nach Aschgabat, in die Hauptstadt von Turkmenistan, traf mich dort also mit den Archäologen und sagte, das ist doch einfach überwältigend, was ihr da habt. Und ich hatte den Eindruck, dem war das noch gar nicht so richtig klar geworden, was das für eine Sensation war. Ich meine, heute, wo diese Ausstellungen stattfinden, wird das jedem sofort klar. Aber damals war das noch gar nicht so richtig in das Bewusstsein geraten von den turkmenischen Archäologen, sodass wir auch da ein bisschen Aufbauarbeit betreiben mussten. Ja, als ich dann wieder zurückkam nach Hamburg, nahm ich natürlich sofort Kontakt auf zum damaligen Helms-Museum, also jetzigen Archäologischen Museum, und konnte auch vielleicht mit etwas Mühe das Interesse von Herrn Weiß erreichen, denn es ist ja immer so, wenn man so eine Ausstellung, wenn man so eine Ausgrabung gesehen hat, eine neue Kultur, dann ist man begeistert dafür. Aber jeder Archäologe kennt zig andere Ausgrabungen, wo er ebenso begeistert ist. Und man muss dann schon etwas Überredungskunst walten lassen, um tatsächlich auch andere dafür zu begeistern. Im Falle von Herrn Weiß gelang uns das dann doch relativ schnell. Und das führte dazu, dass zwei Jahre später er teilnahm an einer großen Tagung zum Thema Gönül-Tepe. Da war nun wirklich auch schon die internationale Elite zusammengekommen. Auch es ergab sich auch, dass viele Archäologen schon kleine Bausteine zu dem allgemeinen Bild geliefert hatten. Und das war eine gute Gelegenheit, dass man einfach mal das ganze Wissen, was man von Gönül-Tepe hatte, zusammenstellte, analysierte und dann ganz unisono zu dem Ergebnis kam, dass es also eine Ergrabung, die also den Rahmen des Üblichen weit aussprengt. Ja, dann hatte also auch Herr Weiß Feuer gefangen und wir sagten, jetzt wollen wir etwas daraus machen. Es wäre doch schön, wenn wir eine Ausstellung von diesen Objekten im Archäologischen Museum in Harburg organisieren könnten. Und dann setzten wir uns noch mit dem Deutschen Archäologischen Institut in Berlin in Verbindung und konnten die auch begeistern. Ich glaube, auch andere Museen wie das Reichs-Engelhardt-Museum in Mannheim war auch beteiligt von Anfang an. Auch das Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin. Und gemeinsam haben wir dann eine Strategie verfolgt, dass wir einen Plan aufstellten, wie wir die Archäologie, insbesondere die Archäologie in Verbindung mit Gönül-Tepe in Turkmenistan stärken können durch Einbringen unserer eigenen Erfahrungen und gleichzeitig aber auch die Objekte in Deutschland zeigen können mit dem Angebot, dass wir auch bei Restaurationsarbeiten von den Funden noch selber tätig werden könnten und gleichzeitig auch turkmenische Archäologen ausbilden könnten in diesen neuen Techniken. Ja, das ging dann relativ schnell weiter. Wir haben unseren Plan zusammengestellt und an die offiziellen Stellen in Turkmenistan verschickt. Das ist an dieser Stelle immer der Präsident des Staates selber. Denn solche Entscheidungen und manchmal auch viel kleinere, die werden vom Präsidenten höchstpersönlich getroffen. Unser Schreiben wurde durchaus positiv aufgenommen und das Arbeitsprogramm, was wir vorgeschlagen hatten, ist meines Wissens von dem Präsidenten auch schon unterschrieben worden. Das heißt, das hätte bereits 2006 in Kraft treten können, aber bedauerlicherweise ist der Präsident eine Woche später gestorben. Er hatte ein Herzleiden und es kam nicht so ganz unerwartet, aber für uns natürlich doch. Wie üblich in solchen Ländern, vielleicht auch in anderen, auch sogar vielleicht auch bei uns, erfordert es einige Zeit, bis sich die neuen Führungsstrukturen im Lande herauskristallisieren. Ich meine, das kann durchaus auch gefährliche Ausmaße annehmen, wenn da mehrere Gruppen um diese Position streiten. In diesem Falle schwang sich der frühere Vertreter des Präsidenten Herr Berdimuhamedow doch sehr schnell auf. Er griff mit großem Geschick die Macht und saß sozusagen 3 Monate später schon ziemlich fest im Sattel. Aber selbstverständlich war zu diesem Zeitpunkt die Frage nach der Entwicklung der Archäologie keineswegs im Vordergrund, sondern er musste erstmal sozusagen den Staat nach seinen Wünschen und nach seinem Profil umstrukturieren. Das heißt, unser Antrag, der verschwand in der Versenkung und wurde nicht weiter bearbeitet, sodass wir zu einem späteren Zeitpunkt, als wir den Eindruck hatten, dass der Präsident sich wieder diesen Fragen zuwenden könnte, dann erneut vorgestoßen sind. Allerdings haben wir zu diesem Zeitpunkt auch bereits das Auswärtige Amt und die Berliner Museen und den deutschen Botschafter in Turkmenistan eingespannt, sodass die weitere Entwicklung dann den normalen, formalen Verlauf nahm. Das heißt also, die Ausstellung, die nach wie vor in unserem Fokus stand, die wurde dann letzten Endes nach weiteren zeitlichen Verzögerungen in einem Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem Staat Turkmenistan festgelegt und abgesichert und kam dann erst sehr viel später, also erst im Frühjahr dieses Jahres, im April dieses Jahres, zum Zuge mit einer Ausstellung der Objekte aus Gönöldepe im neuen Museum in Berlin. Wir waren sehr froh, dass das im September die Ausstellung dann auch nach Hamburg ins Archäologische Museum kam. Und alle haben gesagt, dass die Präsentation der Ausstellung in Hamburg sehr viel gelungener war als die Präsentation im neuen Museum in Berlin. Das lag auch an den Räumlichkeiten, aber es lag auch an der Ausstellungstechnik. Insofern können wir, glaube ich, stolz sein auf das Archäologische Museum in Hamburg, dass sie diese wertvollen Objekte, die in dieser Ausstellung zu sehen sind, auch in einer angemessenen, eindrucksvollen Weise präsentiert werden.
Das wäre jetzt sehr spannend von Ihnen nochmal zu hören, Herr Professor Dr. Weiß, wie Sie denn die Objekte dann aus Berlin nach Hamburg geholt haben und nochmal aufbereitet haben. Was steckt da für eine Arbeit dahinter?
Ich würde eher noch einen Schritt zurückgehen, was jetzt nicht nur die Objekte und ihre Präsentation im Vergleich zu Berlin hier angeht, sondern überhaupt, was die Wertigkeit der Objekte angeht. Denn Kollege Schaumburg hat das angesprochen, was die Begeisterung des damaligen Museumsdirektors Weiß angeht. Die war natürlich sehr schnell entflammt, denn es gibt ja Kulturen, die sind wunderbar und spannend zu präsentieren. Ob man jetzt Inka, Azteken, Peru nimmt, alles klingende Namen. Ägypten ist immer ein Renner, Etrusker, Phönizier. Alles Kulturen, die man seit 100 Jahren oder zum Teil seit 250 oder sogar 300 Jahren Ägypten betrachtet, archäologisch erforscht hat. Oder wenn man sich vorstellt, dass man die Schätze in Pompeji schon im 18. Jahrhundert das erste Mal entdeckt hat, die dann für einen Boom, für neue Moden und sowas gesorgt haben. Das gleiche mit Ägypten, wenn man sich die napoleonischen Möbel ansieht, der Zeit um 1800, die greifen all die ägyptischen Funde auf. Und jetzt haben wir hier eine Kultur vor uns, die auf derselben Blüte, in derselben Blüte, auf demselben Niveau steht, Objekte, die spektakulär sind, die aber nur Hanno Schaumburg in der Wüste in Schuhkartons unterm Kopfkissen des Ausgräbers gesehen hat und die in Turkmenistan im einen oder anderen Museum in Depots, in Tresoren und zum Teil auch in der Vitrine sind, die aber eine kulturelle Blüte zeigen, die absolut frappierend ist. Und diese Kultur, auch wenn, wie Herr Schaumburg richtig sagte, sie zwar schon seit den 70er Jahren bekannt ist, so ist das jedoch eigentlich zu bezeichnen als erst seit den 70er Jahren bekannt. Denn die gerade geschilderten Hochkulturen der Welt, werden, wie gesagt, seit Jahrhunderten erforscht. Und diese Kultur kennt man erst seit wenigen Jahrzehnten, was vielleicht mit ein Grund dafür ist, dass die bis heute keinen vernünftigen Namen hat. Also in Fachkreisen rufen wir uns zu, es gibt wieder eine neue Fundstelle der BMAC. So, toll. Dann wissen wir Bescheid, ein paar Kollegen. Bactria Margiana Archaeological Complex, BMAC. Also einen bekloppteren Namen gibt es eigentlich gar nicht für eine Kultur dieser Qualität. Es gibt auch den Begriff, der macht es ein bisschen besser, Oxus-Kultur. Aber eine Kultur nach einem antiken Fluss zu benennen, als hätten die alle am Oxus gelebt oder im Oxus geschwommen oder es wären das Pfahlbauten, finde ich auch völlig unzutreffend. Darum haben wir versucht, jetzt mit dem Ausstellungstitel auch Margiana, das ist die griechische Bezeichnung dieser Landschaft, von der wir sprechen, allerdings Jahrtausende später, eben aus dem 4., 5. Jahrhundert vor Christus, aus griechischer Zeit, aber eben die Landschaft bezeichnend, die im Osten Turkmenistans, im Norden Afghanistans, eben in Baktrien und Margiana diese Kulturblüte zeigt. Und wir hoffen jetzt, dass sich dieser Begriff als Margiana-Kultur, weil das wäre der Sache eher gerecht, herumsprechen wird. Objekte einfach von einer berauschenden, handwerklichen, künstlerischen, kulturellen Qualität, die sich hinter nichts gleichzeitigen, dem Mittleren Reich etwa in Ägypten oder dem Reich Elam, Iran, Irak, Mesopotamien, Zweistromland hinter den berühmten Kulturen dort in irgendeiner Weise verstecken muss. Wir haben das auch daran gemerkt, welche Qualität die Objekte haben, nämlich daran, dass wir in unseren vielen Exkursionen, die wir nach Turkmenistan hatten, Kongressen, an denen wir teilgenommen haben, wir dort auf Kollegen stießen aus den größten Museen der Welt, die alle ihre langen Krallen ausgefahren hatten, ihre Zähne versucht hatten, in die turkmenische Wade zu schlagen, um dort diese Objekte für den Louvre beispielsweise oder für das Metropolitan Museum in New York zu sichern, für Ausstellungsprojekte, wie wir es haben wollten. Und tatsächlich ist jetzt unsere Ausstellung Margiana das erste Mal weltweit überhaupt, dass Objekte dieser Kultur, dass Objekte aus Gönödepe, das Land Turkmenistan verlassen. Es gibt, das ist einerseits spannend, andererseits bedauernswert, natürlich Objekte dieser Kultur auf dem Weltmarkt und in den Weltmuseen. Das betrifft aber meistens bestimmte Spitzenobjekte, die bei illegalen Grabungen rausgekommen sind oder die ja, durch Zufallsfunde entdeckt worden sind von, sagen wir mal höflich, Unbefugten. Also wenn ein Kamelhirte sich eine kleine Feuergrube scharrt und dann plötzlich ein Goldobjekt oder ein Marmorobjekt entdeckt in der Wüste in einer unbekannten Fundstelle, dann gelangt die über zwei, drei Zwischenstufen dann doch irgendwie in den Kunstmarkt. Und so kennt man also einige dieser Objekte, aber alle aus dem Zusammenhang gerissen. Die kommen aus Baktrien. Das kann also aus einem nordafghanischen Museum geraubt sein. Das kann aus Ostturkmenistan oder aus einer anderen Nachbarregion stammen. Hier ist das absolut Spannende, dass wir vom für den Archäologen heiligen geschlossenen Befund sprechen. Also von regulären Ausgrabungen, sauber dokumentiert. Und das, wie gesagt, erstmals weltweit präsentiert. Und nur ist es so, aus vielen protokollarischen Erwägungen, die Professor Schaumburg angesprochen hat, weil wir doch uns auf einem Niveau bewegt haben mit Auswärtigem Amt, mit den Botschaften, mit dem eben nicht nur Kulturminister, der war sowieso ständig eingebunden in Turkmenistan, sondern auf Niveau des Präsidenten uns befunden haben, musste die Ausstellung zuerst in Berlin eröffnet werden, denn Aschgabat spricht dann nicht mit Hamburg oder mit Mannheim, sondern man spricht von Hauptstadt zu Hauptstadt und spricht von Präsident zu Präsident. Drum entsprechende Schirmherrschaften und so weiter. Deshalb fand also die Eröffnung zunächst in Berlin im Neuen Museum statt, das keine eigenen Sonderausstellungsräume hat, sondern für die Präsentation von Margiana hat man in Berlin quasi im Untergeschoss die halbe Ägypte leergeräumt und hat dann in Teilbereiche der ägyptischen Dauerausstellung die Margiana-Ausstellung präsentiert, was man der Ausstellung einfach angemerkt hat, weil die räumliche Höhe ist dort unten etwas eingeschränkt. Es ist eine relativ dominante Architektur, die durch Bögen gekennzeichnet ist und die Objekte deshalb eben einem strengen Rundgang folgen mussten und manchmal in etwas räumlicher Enge standen. Aber in einer sehr hochwertigen Ausstellungsarchitektur, Gott sei Dank sehr hochwertig, denn die Ausstellung, das hatten wir damals gemeinsam so festgelegt, sollte an 3 Standorten in Deutschland gezeigt werden. Jetzt, wenn das billigst Vitrinen oder schlampige Ausstellungsarchitektur wäre, dann fällt die beim Abbau in Berlin in sich zusammen. Wir könnten sie eventuell noch einmal hier zusammen tackern und Mannheim guckt dann in die Röhre. Aber so haben wir eben hochwertigste Ausstellungselemente hier durch die Fachfirma, die sie in Berlin aufgebaut hat, neu aufbauen lassen, nach unseren Räumlichkeiten perfekt eingepasst, sodass man hier in der Ausstellung nicht im geringsten den Eindruck einer Sekundärverwertung hat, sondern sie ist maßgeschneidert auf unsere Hamburger Räumlichkeiten, die größer, luftiger, weiter sind und, auch das muss ich dazu sagen, die dafür garantieren, dass hier allein die Ausstellung der Star ist. Denn im neuen Museum darf man keine Illusion haben, das neue Museum ist die Hölle für Nofretete. Ja, ja, da gibt es andere Weltkulturschätze, die einem die Augen übergehen lassen. Unter anderem meinen alten Arbeitgeber, das damalige Museum für Vor- und Frühgeschichte, das im neuen Museum seine neue Heimstatt mit der Dauerausstellung gefunden hat. Herrlichste Objekte. Ja, und dann gibt es eben auch im Untergeschoss noch Margiana. Hier ist Margiana der Star. Und von daher ist natürlich auch die Präsentation in einer anderen Wertigkeit. Die Objekte kommen hier besser in ihrer Architektur und in der Bewerbung der Ausstellung zur Geltung, was wir eben auch an den Besucherreaktionen merken, was wir aber auch, und das hat uns besonders stolz gemacht, nicht nur an den Besucherreaktionen merken, die sind das eine, das andere waren vor allem die Reaktionen unserer turkmenischen Kollegen. Die kennen alle ihre Objekte, die kennen die Themen, kommen dann hierher, 7000 Kilometer entfernt von Turkmenistan und staunen Bauklötze, wie wertig ihre Objekte präsentiert werden können, wie toll die Objekte rauskommen, denn wir haben eine sehr, ist aber nicht jetzt wir nur in Hamburg, sondern in Deutschland, die Art und Weise, wie man Archäologie präsentiert, ist meist eine sehr zurückhaltende, sprich die Ausstellungsräumlichkeiten treten in den Hintergrund und sind entweder eine Blackbox oder ein White Cube, also eine neutrale Architektur, möglichst unauffällige Vitrinen und die Objekte sind die Stars, strahlen, leuchten, werden angestrahlt, werden manchmal auch mit Bildschirmen und so weiter erläutert, während das turkmenische Ausstellungskonzept ein vollkommen anderes ist, nämlich eines, das ein wenig dem entspricht, wie man bei uns im 19. Jahrhundert in den besten, schönsten Museen natürlich Ausstellungen gemacht hat. Also man hat einen Museumspalast gebaut. Nehmen Sie in Hamburg als Beispiel die Kunsthalle. Wir haben ja wenige Museen, die extra gebaut wurden. Das Völkerkundemuseum und die Kunsthalle sind als Museumsgebäude errichtet. Marmorne Treppen, in Turkmenistan alles 10-mal so groß. Und dann beschreiten sie diese fantastischen Gebäude, Marmor überall, Treppenaufgänge, wertvollste Teppiche, edle, gedrechselte Nussholzvitrinen. Und dann bemerkt man die Objekte drin gar nicht mehr, weil die Hülle so prächtig ist. Und wir reduzieren uns hier mit der Hülle und zeigen die Objekte. Und so haben eben unsere turkmenischen Museumskollegen ganz begeistert hier festgestellt, ui, so können unsere Objekte auch aussehen. Mit dem Effekt, dass jetzt schon das nächste Kolloquium in Planung ist, im Kulturministerium in Aschgabat, wo sich die dortigen Experten mit uns deutschen Experten zusammensetzen wollen, um über die Frage künftiger Ausstellungspräsentationen in Turkmenistan zu sprechen. Und ich finde, ein erstens höheres Lob für die deutsche Ausstellungsseite gibt es kaum, zweitens eigentlich kaum einen besseren ersten Schritt für die von uns von vornherein geplante Kooperation mit Turkmenistan. Denn wir wollten nie, dass die Ausstellung eine Einbahnstraße ist, wie es vielleicht Louvre oder Metropolitan sich dachten. Wir holen einmal die tollen Dinge aus Turkmenistan, machen eine Ausstellung, die uns viele Besucher beschert, Eintrittserlöse beschert, Ruhm beschert, geben den Krempel zurück und fertig. Und wir strebten ja von vornherein eine Kooperation an. Professor Schaumburg hat es geschildert, Ausbildung in Restaurierung, in Grabungstechnik, in Magazinierungstechnik. Und jetzt denken wir darüber nach, wie wir eben gegenseitig dort zu einer Einflussnahme kommen können und zu einer Ausbildung kommen können, was Präsentationstechniken angeht, was Ausstellungswesen angeht. Und da freuen wir uns schon sehr drauf.
Ja, man kann vielleicht noch hinzufügen, ich meine, so schön die Objekte sind in der Ausstellung, aber der ganze Komplex, der wirft eigentlich mehr Fragen auf, als er Antworten geben kann. Woher ist diese Hochkultur gekommen? Die Vorläuferkulturen waren zwar durchaus entwickelt, aber zeigten nicht also diese künstlerische Perfektion. Auch was danach kam, sah eigentlich eher so aus wie ein Rückschritt. Wir reden hier über lange Zeiträume, Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende. Und die Einbettung dieser Kultur in unser bestehendes Wissen, die ist überhaupt noch ein Rätsel. Das heißt, so typische Anhaltspunkte sind vielleicht die Tatsache, dass das die erste hochentwickelte Kultur ist, die in der Ebene sich entwickelt hat. Die anderen Kulturen in Turkmenistan, die waren eher im Vorgebirge. Und man weiß sofort, was der Vorteil einer Ebene ist. Sofern Wasser da ist, kann man großflächige Bewässerungssysteme errichten. Das ist in einem Vorgebirge logischerweise nicht möglich. Und diese großen Kulturen ermöglichen es, dass man die Nahrungsgrundlage schafft für eine große Anzahl von Menschen, die offensichtlich auch in Gönöldepe gelebt haben. Das heißt also, das Leben, das erfordert nicht nur den täglichen Kampf ums Überleben, also um die Nahrung, sondern lässt Spielräume für weitere Entwicklungen technologischer wie auch künstlerischer Art. Ich meine, das war schon der große Unterschied von Gönöldepe im Vergleich zu den Siedlungen, die man vorher kannte, in der Ebene und großflächige Bewässerungssysteme. Aber es gibt dann noch sehr viel mehr Argumente, die man anführen kann für die Entwicklung von solchen Hochkulturen. Die sind aber einfach nicht gelöst, insbesondere auch was danach kam. Nicht? Danach kam also die Eisenzeit auch in Turkmenistan und die Funde, die man dort hat und die man durchaus versucht hat zu erschließen, die geben keinerlei Anschluss an die Gönöldepe-Kultur. Das heißt, Usbekistan ist im Grunde genommen ein Land, das archäologisch noch sehr viel neue Erkenntnisse verspricht, die auch jetzt in Angriff genommen werden müssen. Und das ist natürlich auch für uns interessant. Und an diesem Prozess wollen wir auch gerne teilnehmen und hoffen natürlich, dass da auch noch weitere Ausstellungen auf diese Weise möglich sein werden.
Jetzt wurden ja auch schon öfters die Objekte angesprochen. Professor Weiß, welche Objekte, welche Highlights sozusagen erwartet denn der Besucher hier? Können Sie dazu noch was sagen?
Schon einen Archäologen, muss ich sagen, begeistert eigentlich die Vielzahl aller Objekte. Es sind hier insgesamt knapp 250 Objekte ausgewählt worden aus einer unfassbaren Fülle der wichtigsten Museen, aus drei Museen in den beiden großen Städten, in Aschgabat und in Mari, wo Sie sich also vorstellen können, dass schon aus der unfassbaren Fülle die 250 besten, hochkarätigsten Objekte ausgewählt worden sind, wo also auch das Nebensächliche sich auf einem Niveau befindet. Das Nebensächliche zum Beispiel sind Keramikgefäße. Die haben sie auch in jeder Ausstellung über irgendwelche einheimischen Kulturen, Glockenbecher, Urnenfelder Zeit, Bronzezeit, Hallstatt Zeit, selbst keltische Keramik. Ja, geht so. Also der slawische Topf oder die sächsische Buckelurne, das ist nette Keramik, egal aus welcher Zeitstellung hier. Diese Objekte aber, diese normale Keramik aus Gönöldepe, besticht durch eine Qualität, weil sie fast porzellanartig extrem dünnwandig etwa ist. Die Dünnwandigkeit resultiert daher, weil sie auf der schnell rotierenden Töpferscheibe gedreht worden ist. wohlgemerkt nicht einfach auf der rotierenden, dass man ein bisschen im Kreis gedreht hat wie ein Lenkrad, sondern auf der schnell rotierenden, die bei uns in hiesigen Breiten erst durch die Kelten eingeführt worden ist im 6. Jahrhundert vor Christus. Wir reden hier von der Zeit 2600 vor Christus, wo wir schon schnell rotierende Töpferscheibe haben, die erstens zu einer Dünnwandigkeit führt, zweitens natürlich zu Gefäßformen, wo ganz andere balusterförmige, kelch-pokalförmige Gefäße da sind, die auch unserem heutigen Schönheitsideal, Geschmack entsprechend, einfach wunderbar aussehen und die dort vollständig überliefert sind. Gonne de Pé ist ja, das ist auch ein Glück für all die Funde, ist nicht durch einen Vulkanausbruch untergegangen oder durch kriegerische Ereignisse geplündert und abgebrannt, sondern planmäßig aufgegeben worden unter Zurücklassung der Friedhöfe. Ich meine, man buddelt nicht seine Leichen aus und nimmt die mit, sondern die Friedhöfe verblieben dort. Und in den Grabkammern hat sich das Fundmaterial einfach unversehrt erhalten, sodass die Keramikgefäße, die Beigaben dort nicht wie in unseren Breiten meist zerquetscht, zerdrückt, im Waldgebiet liegend, durch den Pflug zerlegt oder durch landwirtschaftliches Gerät anderweitig in Mitleidenschaft gezogen ist. Insofern sind die Objekte auch aufgrund ihrer Unversehrtheit nicht tot restauriert. Wir haben Götterfiguren, Tonfigürchen, wir haben Figuren, wir haben Gefäße aus Alabaster, aus Achat geschnitten, aus chinesischem sogenannten Nephrit, also einer Edeljadeart, gibt es feinste, fast so lang wie Essstäbchen und so dünn gefertigte Schmucknadeln, die hochfragil und unfassbar wertvoll sind. Wir haben komplette Gefäße aus Gold, aus Silber. Es sind Objekte aus Elfenbein dabei. Es sind, auch das ein großer Reiz, ästhetischer Reiz, Kompositobjekte dabei, also Objekte, die aus mehreren Materialien bestehen. Sagen wir, wie der berühmte Adler, der auch das Plakatmotiv ziert, dessen Bestandteile, Gesicht, also der Stoß, der Schnabel und so weiter, aus weißer Glaspaste, aus einer Fayenceart gefertigt sind. Der Rand dieses heraldischen Vogels ist aus Goldblech gefertigt. Und da gibt es eben etliche Objekte, die eine handwerkliche Qualität und eine Schönheit aufzeigen, die berauschend ist. Auch wenn, wie ich finde, Gonne de Pé namentlich ja ein bisschen Pech hat. Denn de Pé heißt der Hügel und das ist dort unter einem Sand- und Wüstenhügel mitten in der Wüste Karakum gelegen. Nur Gonne heißt grau. Das ist also der graue Hügel. Wenige Kilometer entfernt gibt es eine vergleichbare Ansiedlung, die aber viel mickriger ist, die heißt Altintepe, der Goldberg, weil man dort als allererstes bei der Entdeckung irgendein Goldobjekt gefunden hat und im Volksmund dort nannte sich das dann der Goldberg und der eigentlich reiche Hügel heißt jetzt der graue Hügel. Das ist schon einerseits bedauerlich, andererseits vielleicht auch der Grund, warum die Schätze dort noch sind. Denn Sie können sich vorstellen, dass man einen Goldhügel vielleicht auch illegal ausplündert, aber einen grauen Hügel nicht. Und darum ist Sarianidi in diesem grauen Hügel in Gonne de Pé so fündig geworden, weil er unversehrte Grabkammern angetroffen hat. Und die Highlights, die absoluten Höhepunkte aus diesen Grabkammern stellen wir jetzt erstmals in Europa aus.
Wie viele Grabkammern wurden ungefähr gefunden und geöffnet? Und das ist ja auch so ein Riesenarsenal. Können Sie da mal was zu erzählen?
Das Gelände ist unfassbar weitläufig dort. Es gibt eine Zitadelle, einen Stadtkern, einen Palastbereich, einen See. Es gibt Handwerkersiedlungen, den Töpfereibereich. Da latschen sie tagelang durch die Wüste, um das Areal irgendwie einmal zu umrunden, in den Griff zu kriegen. Und entsprechend lebten dort sicherlich viele Menschen, die Tausende von Gräbern hinterlassen haben. Aber diese Gräber sind natürlich normale Gräber überwiegend, also mit wenigen Beigaben versehen. Aber die von uns auch so bezeichneten Königsgräber sind ein Dutzend, denke ich mal. Oder wie ist die genaue Anzahl?
Ja, das könnte ungefähr hinkommen, wobei wir natürlich nicht wissen, wie viele von diesen Gräbern doch gar nicht gefunden worden sind. Und da sind wir natürlich auch hinterher. Also es ist absolut spannend, was man noch mehr finden kann. Sowohl in Gönnödöpe, obwohl das so weitgehend ausgegraben ist, aber es mag ja auch vergleichbare Siedlungen geben. Also ich würde sagen, dass das ist eine Option für die Zukunft, die man unbedingt nutzen sollte.
Ich sprach ja gerade davon, dass die Siedlung eben nicht abgebrannt oder bei einem Unglück untergegangen ist, sondern auch damals schon als Oase lebenswichtig abhängig war von einem Fluss, von dem Murghab-Fluss, der durch bestimmte tektonische Verschiebungen sich nach und nach, und zwar in relativ kurzer Zeit, von Ost nach West entwickelt hat. Man hat also, nachdem dann irgendwann das Wasser zu weit weg war, weil sich der Fluss verkrümmelt hat, Gönnödöpe aufgegeben und hat die nächste Siedlung wieder am Fluss westlich von Gönnödöpe gelegen errichtet. Wenn sich dort der Fluss wieder verkrümmelt hat, ist man wieder nach Westen. Sodass sie dort eine wunderbare Chronologie haben. Die Siedlung im Osten ist immer älter als die nächstfolgende im Westen, älter als die nächstfolgende im Westen. Und sie sind jeweils aufgegeben worden, nicht wie etwa in Mitteleuropa, wo alles so dicht besiedelt ist, dass man auf der alten Siedlung irgendwann wieder gesiedelt hätte. Sie also einplaniert und die neue Siedlung zerstört die alte, die neue wieder die alte und. So wie es heute überall der Fall ist, so wie in Hamburg noch die Hammerburg irgendwo in mickrigen Resten unter der heutigen Bebauung steckt. Dort blieb die Siedlung unversehrt, unzerstört in der einstigen Oase liegen und der Wüstensand hat langsam den Schleier des Vergessens drüber gelegt, sodass wir davon ausgehen können, dass noch an vielen, vielen Stellen unter meterhohem Wüstensand vergleichbare Städten sicher vergleichbar groß und vergleichbar reich gewesen sein werden, denn wir sind ja dort auch nicht in einem verlorenen Eck der Welt. Wir sind dort im Zentrum der Seidenstraße, all die berühmten Orte, die man heute kennt, weil sie nicht wüst gefallen sind, weil sich der Fluss dort nicht weg entfernt hat, wie Buchara, wie Samarkand, wie sie alle heißen, die großen Städte Zentralasiens, die sind ja heute noch existent und bilden das Herz der Seidenstraße. Und das war ein gleichwertiger Partner auf der Seidenstraße vor 5000 Jahren. Nur der hat es eben nicht in die Gegenwart geschafft.
Das Stichwort wäre dann auch Alexander der Große, der ja dann auch sehr wahrscheinlich durch Turkmenistan gereist ist.
2000 Jahre später. Wir kennen alle Alexander den Großen und halten ihn alle für einen Griechen. Kennen seinen Lockenschopf, kennen die Tetradrachmen, die Münzen, die sein Porträt zeigen, kennen das berühmte Mosaik, halten ihn also eigentlich immer für einen Europäer, warum auch immer. Turkmenistan, das aus unserer Sicht in Zentralasien sehr weit weg liegt. Auch ich musste, als ich das erste Mal über den Kollegen Schaumburg von Turkmenistan hörte, auf dem Globus meiner Tochter nachgucken, ob das Land wirklich existiert oder von Karl May erfunden worden ist, fand es dann also auf der anderen Globusseite, ach, da ist Turkmenistan. Da hatte Alexander der Große auch eine von vielen Hauptstädten. Nur er zog noch viel weiter nach Osten bis Indien. Also da war Turkmenistan nur eine Zwischenstation, aber ein Teil des unfassbar großen Reiches Alexanders des Großen, der dort natürlich auch archäologisch seine Spuren hinterlassen hat. Mit Funden sind wir gut versorgt aus allen Epochen.
Ich möchte vielleicht noch auf einen Aspekt hinweisen, und zwar, das sind moderne Technologien der Archäologie. Also ich selber als Physiker kann das, glaube ich, recht gut beurteilen. Die zeitgenössische Archäologie, die verwendet sozusagen das letzte Wort der Entwicklung, sowohl als auf physikalischen wie auch auf biologischen und auf anderen Gebieten und wendet diese Techniken an, um neue Erkenntnisse zu finden aus den Fundorten. Das heißt also, in den eigentlichen Fundorten werden nicht nur diese klassischen Objekte entdeckt, sondern man untersucht auch den Boden oder organische oder nicht organische Reste und kann aus diesen sehr große Schlussfolgerungen ziehen, die auch von allergrößter Bedeutung sind. Diese Techniken, die kamen überhaupt noch nicht zur Anwendung in Gönnödöpe. Ich meine, die russische Archäologie oder die sowjetische Archäologie früher war durchaus auf einem akzeptablen Stand, auch in der Akademie der Wissenschaft der Sowjetunion. Aber nach der Perestroika, also ungefähr 1990, war sie absolut unterfinanziert und konnte sich überhaupt nicht mehr weiterentwickeln. Sie ist sogar teilweise zusammengebrochen und das betraf auch die Archäologie. Das heißt also, Sajanidi konnte keine von den heute fast standardmäßig verwendeten archäologischen Techniken anwenden, was er selber sehr bedauert hat. Also wir haben häufig darüber gesprochen, er träumte immer davon, dass man diese neuen Techniken wie Unterbodenradar, wie magnetische Messungen, wie biologische Untersuchungen, wie genealogische Untersuchungen und ähnliche, hätte er auch gerne angewandt, aber das war außerhalb der Reichweite. Und es war einfach nicht möglich, auch nicht in dieser kurzen Zeit und vielleicht auch mir als nicht unbedingt Hauptarchäologen, einfach nicht möglich, die Geldmittel aufzubringen, dass man das dort noch hätte anwenden können. Das müssen wir vielleicht bei zukünftigen Grabungen dann einbringen und ich glaube, das wird noch sehr viele Erkenntnisse bringen und wird auch viele Fragen beantworten können, die heute noch offen sind in Verbindung mit Gönnen.
Wir dürfen einen wichtigen Reiz der Ausstellung nicht unterschlagen. Natürlich sind wir als Archäologen im Archäologischen Museum von den archäologischen Funden ganz begeistert. Die bietet die Ausstellung zur Genüge, würde auch reichen für eine vollwertige Ausstellung, aber sie wird noch deutlich bereichert durch hochwertigste Fotografien der berühmten Fotokünstlerin Herlinde Kölbel. Das muss man deshalb unbedingt erwähnen, weil tatsächlich, ich hatte das vorhin geschildert, die Ausstellung ja das erste Mal überhaupt die Archäologie Turkmenistans im Ausland präsentiert. Und damit es nicht beschränkt auf die Archäologie ist, ist es quasi ausgeweitet auf Land und Leute. Herlinde Kölbel ist also für 10 Tage lang jetzt im Januar 2018 diesen Jahres mit nach Turkmenistan geflogen und hat dort die archäologischen Stätten, Gönüldepe, fotografiert, hat die Funde fotografiert, hat aber vor allem auch Land und Leute, die uns ja weitgehend verborgen sind, fotografiert, hat von daher tolle Aufnahmen der Hauptstadt Aşgabat gemacht, hat ein Paar fotografiert, das gerade in den Hochzeitsvorbereitungen steckte, wo man sonst nie rankommt, Frauen beim Brotbacken, bei landwirtschaftlicher Tätigkeit oder einfach Passanten beim Bazarbesuch fotografiert. Sie ist eine sehr renommierte Fotografin, die man etwa kennt von einer sehr bekannten Fotoserie, die sich nannte Spuren der Macht. Sie hat also in einem Langzeitprojekt, ich glaube über 15 Jahre hinweg, deutsche Politiker, Fischer, Schröder, Merkel und Co. begleitet, fotografisch begleitet und hat die jungen, unsicheren, gerade an die Macht gekommenen Politiker ebenso fotografiert, wie dann eben den Außenminister, der mal dick, mal wieder dünn, mal wieder dick war, die etwas verklemmte, schüchterne Merkel, die dann zu einer europäischen Politikerin reifte und diesen Reifungsgrad oder auch moralischen oder körperlichen Verfall sieht man auf den Fotos vorzüglich und so sind auch ihre Porträtaufnahmen afghanischer Land und Leute, turkmenischer Land und Leute geworden, ganz beeindruckend.
Ja, das ist wirklich noch eine wunderbare Ergänzung in der Ausstellung. Ja. Und ihr habt noch die Möglichkeit, bis 17. Februar euch die Ausstellung anzuschauen. Wer es nicht schafft, es gibt natürlich auch einen großartigen Katalog, wo auch viele Bilder von Herlinde Kölbel drin sind. Wir haben einen virtuellen Rundgang, auch aus der Ferne kann man sozusagen einmal kurz durchs Museum schlendern.
Und in 3D.
Und in 3D, genau, 360 Grad. Also auch das lohnt sich, sollte man es nicht mehr schaffen. Oder man nutzt die Gelegenheit, dann nochmal nach Hamburg in Mannheim sich die Ausstellung anzuschauen. Ich danke mich für das Gespräch. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gern.
Wiedersehen.
Tschüss.
Wiedersehen. Tschüss.